Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Und vor der Sendung hatte ich die Gelegenheit, am Telefon mit dem frisch gebackenen Büchner-Preisträger Oswald Egger selbst zu sprechen. Guten Tag, Herr Egger.
Guten Tag.
Nochmal ganz herzliche Gratulation zu dem Preis und ganz herzlichen Dank dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute gleich an diesem Tag mit uns zu sprechen. Sie haben unzählige Preise erhalten, um nur einige zu nennen. Lyrikpreis Meran, den Peter-Huchel-Preis, den Oskar-Pastior-Preis. Sie waren in der Villa Massimo, den Georg-Trakl-Preis, jetzt also den Georg-Büchner-Preis. Der adelt ja gewissermaßen ein Werk und einen Autor. Haben Sie damit gerechnet?
Ja, das mit dem Rechnen ist so eine Sache. Also jetzt auf keinen Fall. Und den Preis würden ja viele Autorinnen und Autoren sich verdienen und würden ihn auch bekommen. Oft ist halt so, dass man nicht lange genug lebt, dass das dann auch also zur Übereinstimmung kommen kann. Also ich bin da offenbar ein Glückskind und mich hat es jetzt getroffen und ich bin natürlich, also ich weiß schon um die Wucht und um die Bedeutung und die Schwere und Leichtigkeit dabei, die einem sozusagen widerfährt.
Georg Büchner, was verbindet denn Ihr eigenes Schreiben mit diesem Namen? Sie haben ja zum Beispiel in Ihrem Euer Lenz sich 2013 direkt auch auf Büchner bezogen.
Ja, auf jeden Fall. Das ist ein durchwegs ein Büchner-Buch. Ich habe mich eigentlich 10 Jahre damit befasst, intensiv, also über dieses Studium und Schullektüre hinaus, wie fast alle anderen. Aber für dieses Buch, das hat etwa 10 Jahre der Vorbereitung gebraucht. Und da habe ich eben vielleicht versucht, Büchners Denken zu denken oder nachzudenken. Und tatsächlich auch dann noch ein Hörspiel realisieren können. Linz und Lunz hieß das zusammen mit der Regisseurin Iris Trögekamp im SWR. Also das ist sozusagen bis jetzt meine größere Auseinandersetzung mit Büchner, aber...
Dass Sie als Dichter nicht nur durchs Gebirg, sondern auch durch die Welt gehen, das war Ihnen ja eigentlich nicht in die Wiege gelegt. Sie haben irgendwann einmal gesagt, Ihr Vater sei eine Art Analphabet gewesen. Welche Bedeutung hat denn Sprache und dann dichterische Sprache für Sie? Wie haben Sie sich der Sprache genähert? Das war ja nicht selbstverständlich.
Ja, vielleicht ist es gerade diese Randständigkeit oder diese Bodenlosigkeit, dass man lernt oder weiß oder zu lesen lernt, Wort für Wort kostbar an sich zu sehen, zu wiegen, zu lesen und damit vielleicht geneigt ist, aufzuhören, es einfach zu verschwenden an die Verständigung. Also ich begann, glaube ich, so, das war schon in Südtirol so mit diesen mehreren Grenzen zu dem, was auch was Deutsch sein könnte. Nicht? Also die Berührung mit Hochdeutsch, die Berührung mit der Italienischen, mit anderen Fachsprachen oder so weiter darin, dass man diese kollektiven Unterströme, vielleicht dieses Gesellschaftliche der Sprache, das mich dann schon doch sehr treibt über diesem ganzen individuellen, poetischen Prinzip hinaus, dass man die Sprache, die keine Grenzen kennt, zu verwenden, anzuwenden, anzuverwandeln.
Also ist es, wenn ich es richtig verstehe, eine Art Welterfassung und Welterweiterung durch die Sprache.
Man könnte sagen, es ist zwar aus dem anderen zusammen eine Art Vollglück, das sich entfaltet, überfällig in dieser Beschränkung, also die Sprache nicht zu beherrschen, sondern anzuverwandeln und über ihre Grenzen, dass man diese Grenzen ständig unentwegt kontinuierlich und vielleicht sogar Wort für Wort überdenkt neu. Also auch ganz aktiv überschreitet, überdenken.
Also es gibt ja seit über 30 Jahren Bücher von Ihnen. Man kann diese Versuche des Überdenkens, Nachdenkens, Weiterdenkens, Überschreitens nachlesen. Wie wichtig ist Ihnen aber der Vortrag, der Klang der Sprache?
Das ist für mich sehr wichtig, weil es diese Möglichkeit schafft, Evidenzen zu schaffen, dass man ohne Distanz zu einem möglichen Zuhörer, einer möglichen Zuhörerin zu sprechen. Also nicht wahr spricht, nicht sagt, ich habe es in der Hand, etwas Bedeutendes zu verstehen, zu geben. Da ist ja schon ganz viel, was vom Mund losgelöst ist, nämlich die Hand, das Geben, das Verstehen ist ja auch so eine Art stehen, aber nicht verstehen, neben sich stehen sozusagen. Aber im Vortrag spricht der Mund, spricht die Sprache, verkörpert in meinem Tun, in der Verlautbarung. Und das habe ich gelernt oder zu sehen gelernt, denke ich, dass das mit Bühne ganz gut geht, dass man diesen Unterschied aufhebt für die Zeit des Sprechens und diesen gemeinsamen Erfahrungsraum geraum macht, dass Zeit und Raum sozusagen sich in irgendwie verschmelzen und eine Art Zustand, einen ästhetischen Zustand hervorrufen können. Das ist meine Erfahrung. Wie das funktioniert, das weiß vielleicht niemand so wirklich.
Aber man kann sie ja, glaube ich, auch guten Gewissens als eine Art Ton- oder Klangsprachkünstler bezeichnen, denn die Musik ist ja für Sie wichtig. Sie haben ein eigenes Tonstudio, Sie arbeiten mit Komponisten zusammen. Also das ist ja auch nochmal eine Erweiterung dieses Sprachmaterials, die Sie betreiben. Und auch jetzt eben in Ihren Texten gibt es ja auch immer wieder Zeichnungen, also wo Sie auch nochmal die Dimension quasi wechseln.
Diese Verfahrensweisen, diese Mobilität zwischen den Medien, diese sozusagen Handhabung auch der Künste, der verschiedenen Fertigkeiten und das Wissen der verschiedenen Künste, also das Anwendungswissen handhaben, das kann man, glaube ich, jetzt auch nach so vielen Jahren schon in jedem Buch und in jeder Manifestation dieses Buns bei mir beobachten oder verfolgen, wenn man das möchte. Das kommt zum Tragen in den Hörspielen ganz klar, wo es noch ein Unterschied ist, ob Schauspielerinnen den Text lesen, das ja auch eine Art Distanzierung ist, ob die Textkompartimente von mir verkörpert werden durch meine Stimme, der Einfluss von Klangmaterial, Geräuschen oder anderen kompositorischen Maßnahmen. Und im Buch, was ja eine andere Aufführungsform als das Stück, als das Hörstück ist, wird es eben visueller. Also dass man in die Erfahrung des Durchblätterns und des komplizierten Lesevorgangs, also was das Auge liest ja mit, wenn man liest, so stelle ich es mir zumindest vor, dass da irgendwelche, nicht Wegweiser, aber Winke und Zeichen, gestische Maßnahmen eingebettet sind. Also die Bücher werden dann zu Intarsien verschiedener Formen des visuellen, poetischen, akustisch geht er ja nicht. Eine Verschränkung findet mitunter auf jeder Seite statt. Und das klingt, wenn ich das anfügen darf, sehr opak, sehr blickdicht oder sehr wuchtig, vielleicht auch wie ein Kettenpanzer geschützt. Aber meine Erfahrung, glaube ich, ist dann doch so, dass es den oder die Leserin sehr befreit oder in Ruhe lässt. Man kann einfach tun mit den Büchern, was man will, mit diesen Seiten. Und ich denke, wo es gelingt, sagt auch jede Stelle im Buch nicht, du musst dein Leben ändern, sondern dass man es auch bleiben lassen kann, da weiterzulesen. Also dass man ganz bei sich bleiben kann. Und am besten aus meiner Sicht ist das natürlich an den Stellen, wo sich auch das verbindet, wo man der und die Leserin ganz bei sich bleiben kann und sich das in irgendeiner Weise nicht berührend berührt mit dem, was ich so denke, dass ich tue.
Sie sind auch Professor für Sprache und Gestalt in Kiel. Was bringen Sie denn da den Studenten und Studentinnen über Sprache bei?
Ich bringe nichts bei, hoffe ich. Aber die Zeit, die man gemeinsam verbringen darf, die Zeit liegt verschiedene Formen. Also es gibt keine Lehre, es gibt auch keine Schule oder Schüler, dass da Studierende dann raus hervorgingen, die so verfahren wie ich oder so schreiben oder so klingen wie ich. Das ist mir nicht bekannt, sondern ich begleite sie lieber und wie ich auch feststelle, mit Erfolg auch in ihren eigenen Biografien. Also es ist eher ein Mitermöglichen von deren Biografie. Und da ich ja um einiges älter bin, bemerke ich immer mehr über diese Vorgänge, von denen man letztlich gar nicht so viel weiß, wie eins zum anderen kommt. Das Einfachste zum Beispiel, Wenn man darüber nachdenkt, wie eins zum anderen kommt, dann ist das ein großer Abgrund. Da wird man nicht sehr weit kommen. Und ich fürchte, da wissen wenige darüber genauer Bescheid. Da gibt es Grenzen. Und an diese Abgründe oder diese Unwägbarkeiten oder auch Gefahrenzonen, da ist es ganz gut, als Lehrer damit, die da zuhören möchten, Zeit verbringt und sie begleitet und wechselständig ein Gespräch lebt.
Gab es denn für Sie auf dem Weg jetzt zum Georg-Büchner-Preis jemanden, der Sie begleitet hat? Ein Werk, ein Dichter, eine Dichterin, eine Person? Was hat Sie auf den Weg gebracht?
Das ist auch nicht so ganz, das kann ich ein bisschen zurechtrücken für mich, sonst weiß ich nämlich keine Antwort. Also es ist, man hat immer mehrere Eltern als Autor, als Autorin und die wahrscheinlich auch andere Verwandte, Tanten und Sie verstehen schon, ein Verwandtschaftsgefüge, ein Verwandtschaftsverhältnis in einer Mannigfaltigkeit. Die Antwort ist nicht ausweichend, sondern ich habe mit 23 dann 10 Jahre ein Festival, eine Literaturveranstaltung kuratiert, wo ich eben viele Autoren und Autoren international eingeladen habe und auch kennengelernt habe. Das heißt, die waren sehr große Vorbilder auf Zeit, wie soll man das sagen? Da denke ich genau die Eige, Inga Christensen, Oscar Pastor, Jacques Roubaud. Also was mir so einfällt, jetzt auf die Schnelle, auf so eine Frage kann man eigentlich gar nicht vorbereitet sein. Aber das ist alles sozusagen interessant, wie die eben diese künstlerischen Biografien, wie die das machen. Und zwar im Hinblick immer mehr darauf hin, wie man mit der Misere umgeht, als Künstler, als Autor, als Autorin, mit der Misere, dass es eigentlich nicht geht. Dass es einfach alles sehr schwierig ist, ein Leben zu leben und dass alles, die Einsicht, dass alles, was nicht ein Leben lang Zeit hat, es vergeudet und wie man das sozusagen in sich dicht dann bewerkstelligt, über die Jahre, über den Kalender zu stolpern, das sieht man an Biografien, an anderen. Und im Werk sind jetzt zum Beispiel die genannten schon sehr wichtig von den damals Lebenden und natürlich geht es zurück ganz weit bei mir. Also Horaz war sehr wichtig, Lucrez war sehr wichtig. Also ich habe Medievistik studiert. Es hat sich einiges zugetragen, ja, und nicht nur Begebenheiten.
Dann danke ich Ihnen, Herr Egger, für das Gespräch. Nochmal alles Gute und ich freue mich dann auf die Büchner-Preisrede von Ihnen.
Ich bedanke mich. Danke, schönen Tag noch.
Das Werk des diesjährigen Georg-Büchner-Preisträgers ist vor allem im Suhrkamp Verlag erschienen, aber auch in zahlreichen anderen Verlagen, beispielsweise dem Klein-Heinrich-Verlag, in der Edition Hohweg, der Edition Korrespondenzen, bei Wallstein, Lilienfeld und Keicher. Wenn Sie Oswald Egger hören wollen, dann recherchieren Sie einfach im Internet bei YouTube, da gibt es etliche Vorträge und Lesungen.